Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Polen wetzt die Scharte aus von 2024 und gewinnt wie den United Cup. Daniil Medvedev gehen so langsam die Städte aus, in denen er gewinnen kann. Arina Sabalenka ist wie immer in Australien gut drauf. Und Stan Wawrinka hat nochmal so ein richtig Vintage Woche abgehabt. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, dem Tennis Talk, der ersten Ausgabe 2026. Mein Name ist Andreas Thies und auch 2026 ist wieder bei Philipp Joubert. Hallo Philipp.
Hallo Andreas.
Dieses Jahr hatten wir tatsächlich eine Woche mehr Ruhe als letztes Jahr. Da gab es die erste Woche ab dem 30. Dezember. Die Pause fühlte sich direkt ein bisschen länger an.
Ja, obwohl es nur was, 4 Wochen waren. Also für die meisten, die natürlich irgendwelche Exhibitions gespielt haben, waren es am Ende eher, weiß ich, eine Woche, aber das soll uns ja egal sein. Wir spielen ja keine Exhibitions.
Genau, das soll uns egal sein. Wir haben heute ein ganz, ganz volles Programm. Wir wollen über den United Cup sprechen, der sehr viele Schlagzeilen verursacht hat. Wir wollen natürlich über die Herren- und die Frauenturniere sprechen und wir haben noch ein paar News am Ende und das nur zu den Herren. Deswegen werden wir uns da ganz am Ende noch drum kümmern, unter anderem ja auch die Trennung von Carlos Alcaraz und Juan Carlos Ferrero, die dann doch sehr überraschend kam, da aber dann im Verlaufe der Sendung dazu. Wir müssen allerdings mit einer traurigen Nachricht beginnen und die hat mich tatsächlich letzte Woche ein bisschen erschüttert. Ich bin nicht mehr auf Twitter und Twitter ist ein Höllenloch geworden. Wer da noch sein möchte, soll gerne da sein. Ich finde es einen unerträglichen Höllenort. Ich bin leider immer noch da, gerade auch mit dem Tennis-Account, mit dem Chip-and-Charge-Account, weil die meisten Informationen, die wichtigsten Informationen leider noch da immer als erste geteilt werden und die Leute, gerade die wichtigen Meinungsbildner, nicht ihre 70.000, 80.000 Follower oder 100.000 Follower aufgeben wollen und dann zu Blue Sky oder zu Mastodon wechseln wollen. Das da mein kleiner Rant zu Twitter, aber einer der ganz angenehmen Stimmen oder eine der ganz angenehmen Stimmen, die in den letzten Jahren auf Tennis-Twitter unterwegs war, das war die von Damian Kust. Damian Kust war Anfang 20, als er bei Twitter aufgetaucht ist, riesiger Tennis-Fan, gar nicht mal so im Journalismus zu Hause, aber war ein großer Anhänger des Herrentennis unterhalb der ATP-Tour. Ihr kennt ja die Challenger-Corner hier. Er hat das quasi auf ein neues Level gebracht, weil was er für ein Fachwissen hatte, das war unglaublich und letzte Woche leider verstorben. Er hatte im Oktober schon angekündigt, dass er an einer seltenen Autoimmunerkrankheit leidet und auf eine Lebertransplantation wartet. Und letzte Woche informierten dann die Eltern von Damian Kust, die Twitter-Gemeinde, seine Follower, dass er gestorben sei. Das ist ein großer Verlust. Er ist, wie gesagt, nur auf Tennis-Twitter unterwegs gewesen. Er hatte noch einen Podcast über Iga Świątek. Aber 26 Jahre alt. Er war eine Stimme, auf die man sehr gerne gehört hat und die man sehr gerne gelesen hat. Und das ist ganz, ganz bitter, dass dieser junge Mann von uns gegangen ist.
Ja, du hast mir auch erzählt, wer quasi alles kondoliert hat. Also ganz bekannte, berühmte Namen, die ihm gefolgt sind. Er hat mir jetzt ehrlicherweise nicht so viel gesagt, so ein Name, den habe ich mal mitbekommen. Ich weiß, mit wem er ungefähr assoziiert war, was er ungefähr gemacht hat. Aber ich folge dem nicht mehr so im Alltäglichen. Und trotzdem ist es ja einfach so, dass man froh ist um jede Stimme in dem Business, die sich nicht zu ernst nimmt und trotzdem genug Fachwissen mitbringt. Und das ist natürlich sowieso ob des Alters unglaublich tragisch und sicherlich auch ein Verlust für die Tenniswelt. Das haben ja auch ganz viele bestätigt. Und ich habe gesehen, aber habe es noch nicht gelesen, dass ein ehemaliger Studienkollege von mir, John Silk, der, glaube ich, mittlerweile bei der Deutschen Welle ist, enger mit ihm zusammengearbeitet hat in einem Tennis-Podcast. Das wollte ich mir auch noch anschauen. Und generell, glaube ich, gibt es viele Infos, die man zu ihm finden kann, die zu finden sind, weil er eben ja auch die Spuren hinterlassen hat.
Es ist, was du gesagt hast, es gibt nicht viele, die denen dieses ich habe jetzt 100.000 Follower, nicht dann irgendwann zu Kopf steigt. Und er war so einer, dem es nicht zu Kopf gestiegen ist. Er war einer, dem es gar nichts ausgemacht hat, mit wem er da dort jetzt Kontakt hatte und der nicht in irgendeiner Weise zur Schau stellen musste, wer ihm alles folgt etc. Er wollte einfach nur Infos teilen. Er hat zum Beispiel Anfang des Jahres immer eine Liste von 15 Spielern gebracht, die noch nie in den Top 100 waren und die seiner Meinung nach in diesem Jahr in die Top 100 durchbrechen würden. Oder er hat vor jedem Grand Slam hat er getippt, welche Qualifikanten sich bei den Herren durchsetzen werden und dann ins Hauptfeld einziehen und hatte eine richtig, richtig große Trefferquote auch immer dabei. Und das waren einfach sehr angenehme Infos und wie er sein Wissen rübergebracht hat, hat Abstimmung gemacht, das Challenger-Match der Woche, da habe ich mich dann schon immer verschämt abgewendet, weil ich gedacht habe, Mann, ich gucke schon viel Tennis, aber so viel Tennis gucke ich dann auch nicht. Er war ein absoluter Nerd und ja, was du gesagt hast, so eine Stimme fehlt und sie fehlt im Tennis und sie fehlt sicherlich auch denen, die ihm näher standen und er als Mensch ist jemand, dem sehr viele Leute wahrscheinlich fehlen werden. Und das ist, oder viele Leute werden sagen, er fehlt ihnen. Es ist auf jeden Fall eine Geschichte, die sehr traurig war. Wir wollten darüber informieren, weil wir ja auch sehr viel in den sozialen Medien unterwegs sind, / waren und Damien Kust eine wichtige Stimme war mit Infos, die man bekommen konnte oder mit Spielervorstellungen, die man bekommen konnte, gerade auf der Challenger und auf der ITF-Tour. Das war unser Anfang. Ich bin jetzt seit gestern in Melbourne. Falls ich in irgendeiner Weise Wortfindungsprobleme habe, wie ihr das schon in den ersten Minuten gehört habt, dann verzeiht das bitte. Ich bin noch ein wenig im Jetlag, nicht nur ein wenig, sondern sehr im Jetlag. Aber ich verspreche, bis zur Auslosungsvorschau wird das dann besser werden. Wir wollen über den United Cup sprechen als erstes. Der United Cup in diesem Jahr durchgeführt, ist inzwischen eine kleine Konstante geworden, wobei ich dann auch immer sagen muss, es wird jedes Jahr wahrscheinlich aufs Neue wieder darüber diskutiert, ob es wieder einen Wettbewerb geben sollte. In diesem Jahr, glaube ich, können wir sagen, dass das ein voller Erfolg für alle war. Ja, Australien ist nicht ins Finale gekommen, aber das Turnier, was an sich sportliche Nachrichten hat, dieses Turnier genug hervorgebracht diese Woche.
Ich bin ehrlich, ich finde es immer noch sehr schwer zu verfolgen vor dem Viertelfinale, wer jetzt wie, wo, durch welche Sachen weitergekommen ist. Und es ist ja auch ganz spannend. Ich würde sagen, der sportliche Wert stellt sich jetzt für die Spieler und Spielerinnen vor allem ein in oder bei denen, die weit gekommen sind. Also Iga Świątek und Hubert Hurkacz werden hier sehr viel aus der Woche mitgenommen haben. Alexander Zverev wird am Ende sagen, okay, ich habe 2 Matches bekommen. Das ist natürlich der Vorteil, ist auch die Idee für die Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen, dass sie fixe Matches bekommen. Aber da ist dann der sportliche Wert für mich ein bisschen schwerer einzuschätzen. Aber insgesamt würde ich sagen, ist es natürlich in der Aufmachung und in dem, wie es präsentiert wird, ein Top-Event. Also wenn man es jetzt irgendwie international verfolgt, dann merkt man, okay, es sind dieselben Stimmen, die auch die Australian Open kommentieren. Ja. Es ist hochklassig präsentiert. Man sieht Spitzenspieler und Spitzenspielerinnen. Man merkt auch, wir werden es jetzt nachher auch sehen, die anderen Turniere abseits von dem WTA-Turnier in Brisbane und vielleicht ein bisschen Hongkong werden absolut in den Schatten gestellt vom United Cup. Also da ist ganz klar, wer hier Chef im Ring ist. Und das ist der United Cup. Und eben, ich fand es am Anfang schwer zu verfolgen, aber ab dem Viertelfinale passt es dann auch. Und ja, es war natürlich gerade mit den beiden Finalisten super spannend, mit Polen und der Schweiz, zwei Teams, die teilweise ein bisschen überperformen in solchen Wettbewerben, in solchen Mannschaftswettbewerben, gerade die Schweiz, und die dann aber am Ende an Polen scheitert, obwohl Iga Świątek ihre letzten beiden Matches verloren hat.
Ja, das ist die entscheidende Nachricht, dass Iga Świątek hier 2 Niederlagen hinnehmen musste gegen Belinda Bencic und gegen Coco Gauff. Und auf die müssen wir gleich noch zu sprechen kommen. Und trotzdem haben die Polen dieses Turnier gewonnen, weil vor allen Dingen erstens Hubert Hurkacz ein Comeback gegeben hat, was ich richtig sehen lassen konnte. Wie er gegen Alexander Zverev zum Beispiel aufgeschlagen hat, war nicht von dieser Welt. Alexander Zverev, der zwischendurch sich verzweifelt auf der Bank geäußert hat und gesagt hat, der kann sich kaum bewegen, schlägt hier mit 230 km/h auf und ich habe überhaupt keine Chance beim Return. Der hat fantastisch gespielt, hat auch gegen Stan Wawrinka das ganz, ganz wichtige Einzel gewonnen im Finale. Und die stillen Helden dieser polnischen United Cup Mannschaft waren Katarzyna Kawa und Jan Zielinski, die kein einziges Mixed verloren haben. Und das war dann hier das Ausschlaggebende, weil sie haben tatsächlich, oder sie können von sich behaupten, sie haben hier Iga Świątek durch einen Wettbewerb durchgeschleift.
Ja, und ich meine, für die beiden ist es dann ja am Ende auch, glaube ich, so eine der Geschichten ihres Lebens. Zielinski hat schon Grand Slams gewonnen, Genau. Ich denke, das zählt für ihn auch. Kawa galt als großes Talent, ist aber eine, die so ein bisschen, ich sag mal, Zaubertennis spielt, manchmal vielleicht nicht so den klaren Weg geradeaus findet und die, denke ich, im Doppel eigentlich super aufgehoben ist und für die beiden ist fantastisch. Und dann können wir natürlich auch bei der Schweiz Jakub Paul nennen, hat mir ehrlicherweise nichts gesagt von dieser Woche. Also da muss ich ehrlich sein, das Name, den habe ich noch nicht vorher wahrgenommen, im Gegensatz auch zu den beiden, zu dem polnischen Paar. Und ich meine, das ist dann natürlich wirklich schön, dass das Mixed da die Bühne bekommt. Und idealerweise, denke ich, würden Billie Jean King Cup und Davis Cup halt auch vereint werden zu einem etwas größeren United Cup, der dann vielleicht wirklich 2 Wochen dauert und wo dann jeweils 5 Partien gespielt werden. Ich denke, das ist eigentlich der goldene Vorteil, den das Tennis hat, sich entgehen lässt. Aber hier in einer Veranstaltung, die weder hyperernst ist noch Klamauk ist, glaube ich, eine wunderbare Heimstätte gefunden hat.
Dann lass uns jetzt mal gerade über die Finalisten und die Einzelspieler sprechen, weil das Ehre wem Ehre gebührt. Lass uns als erstes über Hubert Hurkacz sprechen. Ich habe es gerade eben gesagt, der hat ein erstaunliches Comeback gegeben, war seit Wimbledon eigentlich außen vor und hat sich zwischendurch gar nicht richtig bewegen können. Und auch ihm merkte man noch an, dass er wirklich rostig ist. Aber was er mit seinem ersten Aufschlag einfach veranstalten kann, ist atemberaubend gewesen in dieser Woche. Und er konnte es machen und dadurch konnte er sich halt in Matches immer halten und er konnte dann diesen Druck ausüben auf seine Gegner. Und der Return hat bei ihm dieses Jahr auch funktioniert. Er ist kein glorreicher Return-Spieler, das können wir, glaube ich, sagen. Und das hat ihn über die Karriere auch begleitet. Aber in diesem Fall hat er erstens mit dem Return gut gespielt und zweitens hat seine Nerven bewahrt. Und auch das war etwas, was in den letzten Jahren immer mal wieder, gerade auch beim United Cup 2024 gegen Alexander Zverev, was ihn immer wieder hat scheitern lassen.
Ja, da hat er ihn verspielt. Da hatte Polen im United Cup schon fast gewonnen und er hat ihn dann schon eher mit eigener Schuld abgegeben gegen Alexander Zverev. Und das Spannende hier, also man kann ja eigentlich sagen, er war 1,5 Jahre verletzt. Er war zwar zwischendrin wieder da im letzten Jahr, aber eigentlich schleppt er sich seit 1,5 Jahren mit Verletzungen rum. Das scheint jetzt komplett ausgeheilt zu sein. Er kommt hier hin und schlägt nicht nur fantastisch auf, er bringt auch eine hohe Quote rein, wirklich höhere Quote als sonst. Mal gucken, ob er das halten kann. Also quasi das Alexander Zverev-Rezept über eine hohe Quote dominieren und er hat noch einen leicht besseren Aufschlag als Zverev. Er ist nicht ein so kompletter Spieler wie Zverev, aber der Aufschlag ist an sich leicht besser. Also mal gucken, ob ihm das gelingt. Da bin ich gespannt und dann halt auch wirklich, wie nervenstark er war, weil das hat er in der Vergangenheit nicht immer bewiesen. Er war ja meist so zwischen 8 und 12 unterwegs, aber auch bekannt dafür, große Matches zu verlieren, weil er passiv wird, weil die Vorhand Probleme macht, also alles Sachen, die wir auch von anderen kennen. Aber er hatte auch nicht die Stärken, zum Beispiel von einem Zverev. Und ich bin jetzt sehr gespannt, ob das jetzt wirklich ein Zeichen ist, wie es in Zukunft laufen wird. Bisschen skeptisch bin ich noch, weil sonst ist er auf einmal ein Top-8-Spieler und ich hatte ihn jetzt nicht mehr auf dem Schirm für einen potenziellen Top-8-Spieler in 2026, aber er war wahrscheinlich sportlich gesehen neben Bencic die Geschichte der Woche und es war sehr beeindruckend, was er hier geliefert hat.
Über Belinda Bencic sprechen wir gleich. Als erstes noch kurz über Iga Świątek. Es war eine ziemliche Rennbahn da in Sydney, das muss man so sagen. Der Platz war extrem schnell und ich habe das Gefühl gehabt, dass Iga Świątek mit solchen schnellen Plätzen nichts zu tun haben möchte und sie zwischendurch dann auch so ein ganz kleines bisschen genervt wirkte, weil das Timing hat bei ihr nicht gepasst. Und wir wissen, sie hat einen Vorhandschwung, der relativ groß ist und wofür sie ein ganz kleines bisschen mehr Zeit braucht als vielleicht andere Spielerinnen auf ihrem Niveau. Aber das, glaube ich, hat sie schwer genervt, diese Rennbahn aus Sydney.
Ja, und das Spannende ist ja auch, sie hat ja damals den Trainer gewechselt mit der Annahme, okay, sie muss ihr Spiel nochmal neu aufstellen. Sie war überragend, dominant bis zum Ende der vorletzten Saison. Komisch, immer noch vorletzte Saison zu sagen, aber zur vorletzten Saison. Allerdings ist sie manchmal damals reingefallen in einen Modus, wo sie mit dem Kopf durch die Wand wollte, wo sie mit denjenigen, die Gas geben wollen, zum Beispiel Sabalenka, versucht hat mitzuhalten. Und das ist nicht ihre Stärke. Du hast ihre Technik angesprochen, auch ihre Mentalität. Eigentlich ist sie eine, die aus den Juniorinnen gekommen ist, ein unglaublich variables Tennis gespielt hat, die mit Slices arbeiten konnte, mit Stopbällen, die viel ans Netz gekommen ist. Und das war damals so ein bisschen verloren gegangen, weil sie dann, wenn sie unter Stress und Panik geriet, auf einmal reingegangen ist, dass sie dann mithalten wollte. Und im letzten Jahr hat sie das so ein bisschen nicht abstreifen können, aber vielleicht in den Hintergrund drängen können. Und hier hatte ich das Gefühl, ui, auf einmal gegen Topspielerinnen aber auch in engen Matches fällt sie wieder da rein, dass sie nicht weiß, ob zu passiv, ob zu aggressiv, dass sie keine Mitte findet. Ich denke auch, es lag an den Bedingungen, aber es war schon auffällig. Angefangen mit dem ersten Match gegen Eva Lys, aber hinten auch gegen Bencic, dass sie nicht die Mitte gefunden hat. Sie hat unglaublich viele Unforced Errors gemacht, 36 gegen Bencic. Mhm. Bencic hat 10 gemacht. Gegen Goff unglaublich viele Rückhandfehler und so geht sie jetzt mit einer Niederlagenserie hier gegen Top-10-Spielerinnen rein. Wir werden gleich noch über die Favoritin bei den Australian Open sprechen. Sie ist es nicht. Sie kann natürlich den Titel gewinnen, einfach weil sie Iga Świątek ist. Aber es deutet jetzt nicht so viel darauf hin, dass ihr die Bedingungen in der Form liegen, dass ich jetzt denke, ach, Świątek wird da durchs Feld mähen.
Madison Keys ist auch nicht die große Favoritin. Das jetzt schon mal vorweg als kleiner Spoiler auf unsere Vorschau.
Ja, aber ich glaube, in Brisbane ist einer aufgetreten, die das für sich in Anspruch nehmen wird.
Ja, ja, da sprechen wir nachher noch
drüber. Und vielleicht ist Bencic ja eine der Favoritinnen.
Belinda Bencic. Stan Wawrinka hatte in absoluter Ehrerbietung vor Belinda Bencic ein T-Shirt an, auf dem drauf stand Belinda's World. Und er hat dann auch in der Ansprache sehr, sehr nett über Belinda Bencic gesprochen und ihre Leistung. Bencic ist hier durchgegangen und hat am Ende kein einziges Match verloren. Und das gegen außerordentlich gute Konkurrenz, gegen Coco Gauff. Nicht gegen Coco Gauff, aber gegen Belinda Bencic, gegen Iga Świątek hat sie gewonnen. Sie hat unglaublich starkes Tennis gespielt und sie ist dann auch erst vorletzte Saison wiedergekommen, also Ende 2024, damals bei dem ITF-Turnier in Hamburg, und hat seitdem wirklich unglaublich für Aufsehen gesorgt. Wie sie in dieser Woche aufgetreten ist, das war einfach unglaublich beeindruckend. Gegen Jasmine Paolini, gegen Leolia Jean-Jean, gegen Solana Sierra, gegen Elise Mertens und gegen Iga Świątek hat sie gewonnen. Und nur gegen Iga Świątek hat sie einen Satz abgegeben, beziehungsweise gegen Elise Mertens musste sie in den Tiebreak des dritten Satzes. Aber ansonsten ist sie durchgemäht durch das Feld. Das war eine beeindruckende Leistung hier von Belinda Bencic und es wäre, also man hätte auch den Schweizern den Sieg gönnen können, weil das war insgesamt ein ziemlich cooler Auftritt der Schweizer.
Ja, nur im Doppel eine Niederlage im allerletzten Match. Ansonsten Bilanz von 9-1. Das ist natürlich ungewöhnlich gut und ich denke, die Bedingungen haben ihr sehr gut gelegen. Sie war immer eine für die schnellen Belege, deswegen ja auch von vielen auf einen Wimbledon-Titel getippt, weil einfach ihr es liegt, wenn der Ball nicht so hoch abspringt, wenn er schnell ist, weil sie halt unglaublich gut improvisieren kann, weil sie flache Schläge hat, weil sie kontern kann. Und das hat sie hier zur Perfektion gezeigt. Sie hat besser gespielt als vor allem über das letzte halbe Jahr. Nach Wimbledon ging nicht mehr so viel. Sie ist eine, die in Mannschaftswettbewerben häufig ein bisschen besser ist als auf der Tour. Mhm. Von daher tue ich mir ein bisschen schwer, sie jetzt wirklich in den Favoritinnenkreis zu heben für Melbourne. Aber die Frage ist ja, wie schnell ist es bei den Australian Open? Kannst du da schon was zu sagen?
Ich kann es vor allen Dingen nicht auf den großen Plätzen sagen. Ich habe heute das Match von Justin Engel beobachtet. Da war es also da war es jetzt nicht überschnell, aber da war es schon relativ fix. Das ist das, was wir bei den Australian Open ja in den letzten Jahren dann festgestellt haben, dass die Bedingungen durchaus etwas schneller sind. Und das ist ja so ein bisschen der Trend dann auch gewesen. US Open sind sehr, sehr fix geworden. Das einzige Turnier, das sich immer noch sträubt, ist Indian Wells. Aber ansonsten, die Hartplätze, gerade bei den Australian Open, sind in den letzten Jahren doch sehr zügig geworden.
Es wird spannend, weil Bencic ist eine, die seit ihrem Comeback Highlights gesetzt hat. 4, 5, 6 Wochen, die unglaublich gut waren, aber gar nicht mehr zusammenhängend sein mussten und dann häufig auch nur ein bisschen Durchschnittsware angeboten hat. Und da bin ich jetzt gespannt. Nimmt sie jetzt einfach diesen ganzen Schwung mit, dann denke ich, ist was möglich, vor allem solange sie nicht auf den eher langsameren Hauptcourts spielen muss. Und wenn sie das aber nicht schafft, wäre ich jetzt auch nicht überrascht, wenn sie in der ersten Runde rausgeht. Da muss ich ehrlich sein. Dafür hat sie nicht die Konstanz gezeigt. Ich meine, für sie war es bestimmt wunderbar, hier Świątek zu besiegen, die ja letztes Jahr im Halbfinale gegen sie in Wimbledon gewonnen hat. Und es war eine überragende Leistung dahingehend, dass es wahrscheinlich die beste Bencic war, die wir bisher gesehen haben und auch das Maximum, was sie erreichen kann. Kommt sie so nach Melbourne, zieht es durch, ist ein Halbfinale möglich? Bin aber noch ein bisschen skeptisch, weil sie es einfach im letzten Jahr nicht so richtig gezeigt hat.
Aber sie ist jetzt Top 10. 500 Punkte hat sie bekommen für dieses Turnier in beim United Cup. Da wurden nach Einzelsiegen wurden die Punkte vergeben und deswegen hat sie die meisten Punkte bekommen, weil sie unbesiegt geblieben ist und hat hier 500 Punkte gemacht. Über Stan Wawrinka muss man natürlich auch noch ein Wort verlieren. Der hat vor der Saison angekündigt, dass dies seine letzte Saison werden würde. Magnus Norman nach wie vor an seiner Seite. Und wir haben in Teilen Vintage Stan Wawrinka gesehen. Ich habe heute mit Christopher Kaas gesprochen, der sagte, ach Mensch, der Stan, was für eine Legende und wie der sich immer vorbereitet. Was bitte?
Ähnliches Alter.
Ähnliches Alter, ja, genau. Und er sagte, wie der sich vorbereitet, was der für ein Arbeitsethos immer noch hat und wie der auf den Challengern immer noch spielt und eigentlich die Quali hier auch hätte spielen müssen, aber die Australian Open haben ihm gerechterweise, weil er dieses Turnier ja auch schon mal gewonnen hat, eine Wildcard gegeben für das Hauptfeld, für das er sehr dankbar ist. Einer der wenig besungenen Helden der letzten 20 Jahre, Stan Wawrinka, und sein Saisonstart ins Jahr 2026 verlief äußerst gut, weil er hat nicht alle Matches gewonnen, er hat ein paar Matches verloren, aber er hat wettbewerbsfähiges Tennis gespielt, er hat die jungen Leute in Dreisatz-Matches mit bei 30 Grad Außentemperatur gezwungen, hat beste Kondition nach wie vor gezeigt und zwischendurch kommt die Rückhand dann immer noch so, dass man denkt, ja, können wir die bitte noch weitere 20 Jahre haben.
Und es wäre sogar mehr möglich gewesen, hast du gesehen, wie seine Breakball-Bilanz aussah in der Woche.
Nee, habe ich nicht gesehen.
Also er hatte 23, was denkst du, wie viel hat er genutzt?
6?
2.
Oh.
Also da wäre auf jeden Fall noch mehr drin gewesen. Das hat sich auch wirklich fröhlich über alle Matches verteilt. Mhm. Und häufig so 1 von 8, 1 von 7, 0 von 6. Mhm. Und denkst du, ah, okay, da wäre sogar noch mehr möglich gewesen. Aber es war natürlich auch so eine fantastische Leistung. Und er war ja zeitgleich auch der Teamkapitän der Schweizer.
Genau.
Ich wäre jetzt nicht ganz überrascht, wenn er so eine Art von Job in Zukunft finden würde, wenn er irgendwo Trainer wird, wenn er vielleicht Schweizer Davis Cup oder Billie Jean King Cup Team von Heinz Günthert übernehmen würde. Halte ich alles für möglich, weil ich denke, der will dem Tennis erhalten bleiben. Wie Christopher Kaas sagt, der mag wahrscheinlich den Prozess und ich glaube, der wird nach einer kurzen Pause auch wieder einsteigen.
Ja, das glaube ich auch. Also auf jeden Fall Stan Wawrinka mit einer ganz, ganz tollen Woche hier beim United Cup. Eine gute Woche haben auch die Belgierinnen und Belgier verlebt. Elise Mertens und Siso Bergs haben hier richtig gutes Tennis gespielt und Siso Bergs ist so ein kleines bisschen, was die Anguckbarkeit seiner Matches, was die Watchability angeht seiner Matches, auf einem ganz guten Wege ein Stan Wawrinka Light zu werden, weil dessen Matches mag man gerne angucken. Er gibt immer alles. Das ist vielleicht nicht unbedingt immer das wunderschönste Tennis, aber bei ihm weiß man, was man bekommt. Und Siso Bergs hat hier so ein bisschen Stempel dafür aufgedrückt, dass nach David Goffin dann auch ein bisschen was geht. Er hat noch nicht den ganz großen Durchbruch geschafft und vielleicht hat ihn zwischendurch auch Raphael Collignon so ein bisschen in Belgien die Schlagzeilen genommen. Aber ich finde, Siso Bergs ist auf einem guten Weg. Ja. Und Elise Mertens hat auch ein gutes Turnier gespielt.
Ja, aber das sind wir auch gewohnt. Also die alles kann und nichts überragend und immerhin die beste Doppelspielerin der Welt ist. Obwohl es ja spannend war, hier in dem Format zu sehen, dass sie dann doch schlagbar ist. Und Bergs hat hier, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, zum ersten Mal es geschafft, zwei Top-20-Spieler in einem Turnier zu besiegen. Hat er gegen Menchik gewonnen und gegen Ogier Aliassime. Das sind durchaus beeindruckende Siege. Es fühlt sich jetzt nicht an, als wenn er jetzt in der regulären Tour irgendwie in die Top 20 oder Top 10 allzu schnell schießen wird. Aber eigentlich alles, was man von ihm mitbekommt, ist er halt wirklich einer, der zwischen 30 und 70 zu den unterhaltsamsten Spielern gezählt werden kann. Und das ist dann ja gerade auf einem 250er-Turnier, wo wir von ausgehen werden können, dass da immer weniger Topspieler auftauchen. Halt jemand, wo ich mir vorstellen kann, dass er da so eine Karriere macht, dass der in der Art von Turnier wird glänzen können, dass er sich wahrscheinlich auch zumindest in den frankophonen Ländern irgendwie einen gewissen Kultstatus erarbeiten wird. Und ich sehe ihn jetzt nicht als künftigen Grand-Slam-Sieger oder Top-10-Spieler, wird er aber zustimmen. Das ist unterhaltsam und es war beeindruckend. Ich meine, Belgien hatte schon einen guten Davis-Cup gespielt und hier auch wieder sogar, würde ich sagen, leicht über den Erwartungen performt.
Also die Belgier und ins Halbfinale bei den US-Amerikanern können wir noch sagen, dass Taylor Fritz nach wie vor an Knieproblemen leidet, dass es zwischendurch nicht ganz sicher war, ob er würde weiterspielen können und dass zwischendurch sogar ein ganz kleines bisschen spekuliert wurde, ob er vielleicht sogar die Australian Open absagen muss. Aber es scheint alles in Ordnung zu sein, beziehungsweise es scheint so in Ordnung zu sein, dass er sagt, dass er weiterspielen kann und dass er die Australian Open mitspielt. Aber das werden wir beobachten müssen, weil das letzte halbe Jahr verlief für Taylor Fritz auch alles andere als zufriedenstellend und es scheint mit dem Knie zusammenzuhängen.
Ich glaube, es ist eine Sehnenscheinentzündung, ne? Im Englischen sagt man Tendinitis, was glaube ich
auf Deutsch ist. Ja, Entzündung, es ist Knieentzündung, ja, ja. Mhm. Also Sehnenscheide ist ja woanders.
Ne? Stimmt, die ist hier oben, ne? Ja. Also wir können uns jetzt nicht sehen, aber wir sehen uns gerade. Es ist, glaube ich, eher im Arm. Aber ja, es ist, ich habe auch keine vernünftige Übersetzung dafür gefunden, aber ich denke, spätestens seit Rafael Nadal kennen wir das im Tennis. Problem ist, es geht häufig nicht weg, soweit ich das jetzt bei ihm verstanden habe. Er kann spielen, aber nicht wirklich trainieren. Er kann sich nicht so gut bewegen, wir wissen, es ist sowieso nicht seine Stärke. Vielleicht serviert er sich durch, aber er hatte ja schon im letzten Jahr das Problem, dass die ersten 3-4 Monate total von Verletzungen geprägt waren. Und ich meine, es ist natürlich das Alter, wo das im Tennis häufig anfängt, späte 20er, dann wird aus den kleineren Problemchen immer ein größeres Problem. Warten wir mal ab. Ich denke, eigentlich ist er ein Kandidat, um sich weiter in den Top 10 zu halten in diesem Jahr, spricht viel für. Aber wenn er jetzt sich Monate damit rumschlagen muss, dann müssen wir mal ein bisschen gucken.
Lass uns über das deutsche Team sprechen. Das hat hier ist in der Vorrunde ausgeschieden, weil sie gegen Polen mit 3:0 verloren haben. Alexander Zverev verlor gegen Hubert Hurkacz. Ihr verlies nach großem Kampf gegen Iga Świątek in 3 Sätzen. Und dann haben auch Alexander Zverev und Laura Siegemund gegen Katarzyna Kauer und Jan Žilinski verloren. Vorher hatten sie gegen die Niederlande etwas überraschend deutlich mit 3:0 gewonnen. Zverev gewann gegen Tern Griekspor 7:5, 6:0. Ist ja durchaus ein Angstgegner für ihn und einer, den er nicht so gerne spielt. Und Eva Lüß gewann ganz klar gegen Susan Lamens mit 6:2 und 6:2. Dann gewannen auch Zverev und Siegemund noch das Mixed. Eva Lüß hat hier einen guten Start ins Jahr 2026 gelegt. Sie ist sehr früh nach Melbourne angereist, vor Weihnachten. Hat Weihnachten und Silvester dort in Melbourne bzw. Sydney verbracht, weil sie dann ja auch gesagt hat, mit ihrer Rheumaerkrankung muss sie eigentlich in wärmeren Ländern spielen. Und da hat sie sich akribisch auf dieses Turnier vorbereitet und auf die Australian Open. Das war ein sehr vielversprechender Start für Eva Lüß.
Ja, die Bedingungen sollten ja eigentlich auch liegen. Hat man ja auch gegen Świątek gesehen. Sie ist eine sehr gute Konterspielerin. Sie mag es, wenn das Tempo kommt. Świątek hat ihr viel Tempo gegeben, hat dann ein bisschen angepasst und mehr auf Sicherheit gespielt und das Match dann so gedreht. Aber das ist natürlich ein Weg für Lüß, um dann auch das Problem mit dem Aufschlag quasi zur Nebensache zu machen, wenn es ihr halt gelingt, solche Topspielerinnen auszukontern. Ich kann mir vorstellen, dass es immer noch eine Nummer zu groß wäre, jetzt hier wirklich in einem Grand Slam jemand von dem Kaliber nah an den Rand in einer Niederlage zu bekommen. Aber ich denke, wir haben hier gesehen, warum es eigentlich ihr gelingen sollte, die Punkte zu verteidigen aus dem letzten Jahr. Und zwar ist sie, denke ich, mit ihrem Spiel fast wie gemacht für die schnelleren Außenplätze. Wir werden jetzt sehen, natürlich kann sie Pech haben. Wenn sie früh irgendwie auf eine Topspielerin trifft, dann wird es nichts. Aber ich denke, sie ist eine, der die Bedingungen hier auch in den nächsten Jahren liegen sollten. Und es war natürlich ein großer Auftritt. Ich denke, es hat ihr auch gut gefallen. Es war viel Aufmerksamkeit drauf, gute Stimmung vor Ort. Und das sind ja Sachen, die Lüß schon schätzt.
Ja, absolut. Sie wird darauf hoffen, dass sie nicht an Nummer 2 des Draws nächste Woche auftaucht, dass sie in der ersten Runde gegen Aryna Sabalenka spielt. Sie ist jetzt unter den Top 40 in der Weltrangliste, sie ist noch nicht gesetzt und kann natürlich hier ein ganz, ganz bitteres Los dann in der ersten Runde haben. Und da braucht sie dann in der nächsten Woche auch ein ganz kleines bisschen Losglück. Alexander Zverev, habe ich jetzt nichts Neues gesehen? Hast du was Neues gesehen bei Alexander Zverev?
Ach, ich glaube, man kann zusammenfassen, er war gegen Kriegsbau effektiv und gegen Hurkacz nicht. Da war ja wirklich das Kuriose, Hurkacz hat mit jedem dritten Aufschlag einen Ass geschlagen, also wirklich Assquote 33%. Da hat Hurkacz keinen Punkt gegen den zweiten Aufschlag von Zverev gewonnen. Also die Art von statistischer Verteilung haben wir vielleicht im Tennis so noch nie gesehen. Also schon ein kurioses Match. Hurkacz ist natürlich jemand, den er im Griff gehabt hat in der Vergangenheit. Das wird ihn wahrscheinlich wurmen. Wir wissen, es gibt in den Top 10 einige Spieler, die mittlerweile mental ihm in den großen Matches schlagen können. Er wird jetzt nicht mit Hurkacz noch jemanden haben wollen, der da reingeht. Er ist nicht in der ersten Reihe der Favoriten bei den Australian Open. Da stehen genau zwei Leute. Er ist in der Gruppe dahinter. Er wird ein bisschen Auslosungsglück gebrauchen können. Aber ich sehe jetzt weder, dass sich im Spiel noch sonst was verändert hat. Ich kann mir vorstellen, dass sich die Saison wirklich so entwickeln wird, dass sich so zwischen 3 und 10 eine größere Gruppe auftun wird, die alle relativ nah beieinander liegen. Da wird er drin sein, ob jetzt die Nummer 3 oder 9 ist. Wird am Ende wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, weil er wird es auf Titel abgesehen haben, solange er nicht ganz oben an die 1 und 2 rankommt. Und das ist schwer vorstellbar.
Er hat zwischen den Australian Open und München allerdings nichts zu verteidigen, weil er letztes Jahr ja diesen jetzt schon berühmt gewordenen Südamerika-Swing gespielt hat, der sehr in die Hose gegangen ist. Mal gucken, wie er dann diesen Frühling dann bestreiten wird. Das war der United Cup, der mir großen Spaß gemacht hat, den zu verfolgen. Ich hoffe auch euch, wenn wir uns gleich wieder hören, dann werden wir über die WTA-Turniere der letzten Woche sprechen, weil wir haben mit Elina Svitolina jemanden, die sich in die Siegerlisten wieder eintragen konnten. Ja, und Arina Sabalenka, das ist eine Sache, die wir jetzt schon kennen. Absolute Frühform im Januar. Das alles gleich hier bei Chip in Charge im Tennis Talk.
Er war der Rekordmann des DDR-Fußballs. 102 Länderspiele, 55 Tore, 4-mal Torschützenkönig. Und trotzdem stand Joachim Streich oft im Schatten. Unsichtbar im Westen, im Osten zwar gefeiert, aber nie frei. Ein Stürmer mit Weltklasse-Instinkt, gefangen im System, das seine Helden kontrollierte. Wie er trotzdem zur Legende werden konnte, davon erzählen wir in dieser Folge der 100 Fußballlegenden. Joachim Streich, der Star im falschen System.
Auckland und Brisbane, das waren die Orte, an denen die Frauen in der letzten Woche gespielt haben. Und wir fangen mal an mit Auckland und dem ASB Classic. Ein Ort, der wettertechnisch jedes Jahr eine Herausforderung ist, gerade im Mitte Januar. In dieser Woche sind schon wieder sehr viele Regenfälle angesagt und das Herrenturnier könnte mal wieder in Probleme kommen, vor dem Sonntag aufzuhören. Aber in dieser Woche wurde in Auckland gespielt, in der letzten Woche. Und das Turnier hat Elina Svitolina gewonnen. Und Elina Svitolina war hier an 1 gesetzt. Und sie hat sich durchgesetzt gegen Varvara Krejčová, gegen Katie Bolter, gegen Sonny Carter. Da musste sie arg kämpfen. 7-6 im dritten Satz hat sie gewonnen. Gegen Iva Jovic hat sie gewonnen. Und dann im Finale gegen Jinyu Wang. Elina Svitolina hat sich hinterher auf Twitter, diesem Höllenloch, was ich vorhin beschrieben habe, nochmal dazu geäußert und hat gesagt, dieser Titel sei was ganz, ganz Besonderes für sie. Sie habe nicht mehr damit gerechnet, noch solche Titel, um solche Titel spielen zu können und solche Titel gewinnen zu können. Und sie hatte im letzten halben Jahr zwischendurch schon mal das Gefühl, dass sie vielleicht aufhören musste. Elina Svitolina ist wieder zurück und das ist ja eine Spielerin, die jedes Draw so richtig schön aufmischen kann. Und ich hätte kein Problem damit, wenn sie nächste Woche wieder das Draw aufmischt.
Ich meine, es war auch Turniersieg Nummer 19. Also das ist jetzt gar nicht so schlecht. 20 ist schon eine Marke.
Das ist eine super Karriere.
Ja. Ne? Klar, sie wird sich immer noch ärgern, dass das Grand-Slam-Finale bisher nicht geklappt hat. Ist vermutlich jetzt auch nicht mehr so realistisch. Es war, wenn man jetzt nüchtern drauf guckt, eine nicht so dominante Woche, sondern eher Pflichtaufgaben. Aber sie hat ja dann selber das Narrativ gesetzt, indem sie gesagt hat, naja, sie war sich nicht so sicher, hatte ja dann auch schon die Saison 2025 früher beendet, um sich eine Pause zu nehmen. Und sie ist spielerisch nicht mehr ganz da, wo sie mal war, einfach weil ihr, glaube ich, so ein bisschen die Athletik abgekommen ist. Ich meine, da hat sie so sehr von gelebt. Aber sie ist natürlich mittlerweile unglaublich erfahren. Und ich würde sagen, sie hat sich hier einfach gut durch das Turnier navigiert. Es war, du hast die Bedingungen schon beschrieben, es war, würde ich tippen, sehr langsam. Das ist natürlich im Bildschirm immer schwer zu sagen, aber wenn ich hier sehe, wie viele Breakbälle, also ich meine, Spielerinnen haben ja teilweise 50, 60 Breakbälle sich erspielt, spricht dafür, dass es unglaublich langsam ist. Und das ist dann natürlich harte Arbeit, in so einem Turnier zu bestehen. Und von daher würde ich sagen, Svitolina genau für die Art von, ich würde es jetzt mal ein Boutique-Turnier nennen, für die Art von Boutique-Turnier natürlich die perfekte Siegerin. Ich meine, sie hatten Venus Williams da, sie hatten Mediala, einen kommenden Star vermutlich da und Svitolina dann auch schon mit Monfils im Gepäck hat es dann richtigerweise gewonnen.
Ja, also Svitolina, es waren langsame Bedingungen dort in Auckland und es ist ja auch bei Svitolina so ein ganz kleines bisschen die Geschichte ihrer Karriere gewesen, dass sie nie wirklich eine Gegnerin vom Platz schießen konnte. Das hat sie ja nie in irgendeiner Weise wirklich geschafft und da kommt ihr natürlich dann so ein bisschen zugute, den Grind, den macht ihr kaum jemand vor und das hat sie hier in dieser Woche wirklich herausragend geschafft und gerade gegen jemanden wie Sonny Carter, die auch nichts gegen Grind hat, dann hier zu bestehen, das war schon stark.
Ja, also wir müssen gucken, ob es jetzt irgendwas für die Saison bedeutet, vermutlich nicht. Allerdings würde ich auch sagen, das ist eine sehr gut gelaufene Woche für sie.
Wang Jingyu, die Finalistin, die ist eigentlich auf den schnelleren Plätzen auch zu Hause, die hat hier allerdings eine sehr, sehr gute Woche hingelegt. Hat gegen Katie McNally gewonnen, gegen Renata Sarasua, gegen Fran Jones und dann gegen Alexandra Ayala in einem ganz, ganz spannenden, engen Match mit 6-4 im dritten Satz. Und ich glaube, nur das Match gegen Alexandra Ayala und dann das Finale können wir so richtig heranziehen, weil das andere waren Pflichtaufgaben, gegen Fran Jones zum Beispiel auch per Aufgabe gewonnen. Ayala, letztes Jahr Miami war es, ne, wo sie so durchgestoßen ist. Wieder mit einem richtig guten Ergebnis, auch wenn es nur ein 250er-Turnier war. Ich bin sehr gespannt, wie das sich jetzt weiterlaufen wird. Auch Miami nicht allzu schnell, hier nicht allzu schnell. Es könnte sein, dass wir sie auf den langsameren Plätzen eher vorne vermuten können.
Du meinst jetzt Ayala, ne?
Ja.
Ja, also eben, ich glaube, wir hatten mal in der Jahresabschlusssendung über sie gesprochen und es fällt halt auf, dass ihr Surf unglaublich schwach ist, also im Vergleich zu den anderen Spielerinnen in der Spitze. Und das heißt, sie muss über den Return kommen. Sie hat hier gut returniert. Sie ist eine von denen, die sich 50 Breakbälle in 4 Matches erspielt hat. Wirklich, das ist kurios hoch, spricht halt einfach für die langsamen Bedingungen. Wir haben gesehen, sie ist ein Star. Also meine Wahrnehmung war sie der Star vor Ort, vor allem als Venus Williams dann verloren hat. Und ich denke auch, dass sie über Arbeit kommen wird. Ich meine, sie war bei Rafael Nadal lange in der Akademie. Sie wird, glaube ich, in sich auch keinen fantastischen Aufschlag mehr finden. Also es wird über Arbeit, über kluge Richtungswechsel auf den Platz kommen, über sehr gute Return-Leistung. Ich kann mir vorstellen, dass sie mal eine der, weiß ich, 10 besten Return-Spielerinnen wird und so ein bisschen weiter sich noch nach oben arbeitet. Und am Ende wird sie vermutlich unter Trailblazer laufen, also jemand, die so ein bisschen die Türen für andere geöffnet hat. Ist jetzt nicht so, dass im philippinischen Tennis die Dominanz über die letzten Jahrzehnte angesagt war. Und ich vermute, das wird so ein bisschen ihre Rolle. Ich glaube irgendwie nicht, dass sie sich festsetzen kann da oben. Dafür ist sie vielleicht vom Aufschlag nicht stark genug. Aber sie bringt halt einfach Star-Appeal mit. Und das kann gerade bei einem 250er nicht schaden.
Sanja Mirza hat Ähnliches vor 20 Jahren gemacht.
Und war eine unglaublich gute Doppelspielerin. Mhm. Also, das sehe ich vielleicht in Ayala ja auch nicht. Weg. Aber
wer weiß. Nee, aber vielleicht kommt das ja später. Mhm. Weil man bei Sanja Mirza hat ja auch erst anfangs es im Einzel versucht und war da die Trailblazerin, was du gesagt hast. Und, ja, vielleicht ist Alexandra Ayala eine Spielerin, die sowas dann übernehmen kann. Im Halbfinale ausgeschieden gegen Wang Jingyu. Vorher hatte sie allerdings sehr, sehr gute Matches geliefert. Gegen Donna Vekic ein ganz enges, wirklich gutes Duell. 4-6-6-4-6-4 gewonnen gegen Petra Marcinko. Und dann gegen Magdalinette dann auch noch gewonnen. Gerade auch gegen Magdalinette sehr, sehr klar. Und Iva Jovic, die hast du letztes Jahr schon gehypt hier im Halbfinale. Da können wir mal in den nächsten Monaten noch drauf achten. Du bist nicht der Einzige, der sie hypt.
Hier muss man sagen, das hat sie natürlich fast erreichen müssen. Also das waren jetzt eher Spielerinnen, was haben wir? Knutson, Belschig und bei ihr bin ich gar nicht sicher, wenn sie ausspricht,
Kostulas.
Also das muss ihr natürlich auch gelingen. Ich sehe sie ehrlicherweise in einer ähnlichen Kategorie wie Eva Lys. Aufschlag reicht nicht für ganz oben, super athletisch, kontert toll, hat die Ausstrahlung, dass sie wahrgenommen werden wird. Vielleicht ein bisschen weiter kann sie kommen als Eva Lys, weil sie noch eine bessere Athletin ist. Aber ich vermute, dass wir irgendwann an eine natürliche Grenze stoßen werden, auch wenn ich sie letztes Jahr gehypt habe.
Elina Svitolina hat das Turnier in Auckland gewonnen. Das Turnier in Brisbane, das können wir fast sagen, hat schon fast traditionell jetzt Arina Sabalenka gewonnen, beziehungsweise traditionell steht sie eigentlich im Finale dort. Sie hat dieses Turnier im furchterregenden Vorbeigehen gewonnen, möchte man sagen. In der ersten Runde gegen Christina Buchscher 6-0, 6-1, dann gegen Sorana Kirstea 6-3, 6-3, gegen Madison Keys 6-3, 6-3, gegen Karolina Muchova 6-3, 6-4 und im Finale gegen Marta Kostyuk 6-4, 6-3. Das ist eine ziemliche Dominanz gewesen. Du hast vorhin gesagt, es gibt eine Favoritin, die in Brisbane gespielt hat. Arina Sabalenka hat sich auf den Sockel alleine gehoben. Sie ist die Spielerin, die besiegt werden muss, wenn man den Titel in Australien gewinnen möchte, den
Australian Open. Und ich glaube, sie ist zu besiegen. Wir haben sie hier natürlich jetzt nicht gesehen gegen die ganz direkte Konkurrenz. Sie hat nicht gegen Rybakina gespielt, sie hat nicht gegen Anisimova gespielt, sie hat nicht gegen Świątek und nicht gegen Goff gespielt. Und ich glaube, das sind die vier Spielerinnen, die Sabalenka auch in Melbourne schlagen können. Ich glaube nicht, dass sie in der ersten Woche irgendwie überraschend stolpert. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Dafür ist das zu souverän.
Dafür läuft die Maschine einfach auch zu gut.
Genau, aber wir wissen, die Maschine kommt in Stocken, wenn sie in enge Matches gezogen wird und wenn sie anfängt, panisch zu werden, wenn sie sich auf Mätzchen einlässt, dann wird es halt eng für sie. Und da ist sie zu schlagen.
Wenn sie ihre Box anpumpt.
Ja, oder glaubt es viel besser als die Gegnerin zu sein. Dann wird es eng für sie. Aber es kann gut sein, dass sie gar nicht in das Problem kommen wird, dass sie gar nicht gegen solche Gegnerin wird spielen müssen. Und hier hat sie halt einfach im Turnier 4 Breaks zugelassen. Wir wissen, es sind schnelle Bedingungen gewesen, haben wir auch am Sieger bei den Herren gesehen. Aber sie hat easy peasy durchserviert. Ich hätte sie gerne, zumindest gegen Rybakina oder Anisimova gesehen. Aber gut, es ist kein Wunschkonzert. Sie ist Favoritin Nummer 1 für die Australian Open und ist schlagbar. Aber ich wäre jetzt wirklich in keinster Weise überrascht, wenn sie in 3 Wochen den Titel mitgenommen hat.
Es kann niemanden überraschen, wenn sie in 3 Wochen den Titel haben wird. Also das kann niemanden überraschen. Da kann niemand sagen, oh Mensch, die Arina Sabalenka hat gewonnen. Nee, sie ist die Top-Favoritin in diesem Turnier. Und du hast es gesagt, es gibt 3-4 Spielerinnen, die sie besiegen kann. Marta Kostyuk wird nicht dazu gehören, auch wenn die hier eine ziemliche Traumwoche hingelegt hat. Sie hat gegen Julia Putintseva in 3 Sätzen gewonnen nach Startschwierigkeiten. Dann gegen Amanda Anisimova 6-4, 6-3 gewonnen, was ein sehr beeindruckender Sieg war. Dann gegen Mira Andreeva 7-6, 6-3, dann gegen Jessica Pegula 6-0, 6-3. Sie hat komplett die Gegnerinnen aus dem Weg geräumt, die Arina Sabalenka in irgendeiner Weise ein bisschen Probleme bereiten können, und wurde dann selber nicht zum Problem für Arina Sabalenka. Aber das Turnier von Marta Kostyuk war extrem gut.
3 Top-10-Spielerinnen besiegt. Und der letzte Top-10-Sieg war im Februar 2025. Und sie gilt schon unglaublich lange als Talent. Also ich meine, sie war ja eine der ganz Frühstarterinnen, 14, 15 auf der Tour gewesen. Dann hat sich aber auch gezeigt, sie hat unglaublich viele Mittel im Spiel. Sie hat so ein bisschen was von Bianca Andreescu, aber es hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und jetzt ist natürlich ganz interessant, gut platzierter Artikel auf der WTA dazu gewesen, wie sie in der Offseason wirklich an Power und Fitness gearbeitet hat und dass jetzt alles besser wird. Und man hat hier gesehen, sie hat die Spannung halten können in den Matches. Sie ist konzentriert genug gewesen, und Fitness und Konzentration hängen ja in solchen Situationen zusammen, dass sie halt alles hat abrufen können. Wenn ihr das immer gelingt, ist sie eine Top-10-Spielerin. Sie ist aber jetzt schon seit Jahren irgendwo um die 20 rum und man denkt sich, es müsste doch klappen, und vielleicht war das jetzt wirklich der entscheidende Schritt, dass sie jetzt die Art von Fitness mitbringt, dass sie das über Wochen durchziehen kann und eben nicht nur bruchstückweise das in der Saison auftaucht. Und es war sehr beeindruckend. Ich meine, wir wissen, sie kann alles und alles auf einem wirklich ziemlich hohen Niveau. Und ich traue ihr in der Theorie als Potenzial zu, eine Top-5-Spielerin zu werden. Bin aber immer ein bisschen vorsichtig, wenn jemand in den ersten 1-2 Wochen solche Erfolge hat, weil spricht für eine gute Offseason, spricht dafür, verletzungsfrei reingekommen zu sein, spricht aber nicht unbedingt dafür, dass man das durchziehen kann bis Oktober. Und wir haben letztes Jahr jemand in Anisimova gesehen, die hat den Sprung geschafft von Top-50-Spielerin mit riesigen Anlagen auf einmal durch Fitness in die Top-5 reingezogen. Alles möglich, dass das hier auch passiert. Bin aber noch vorsichtig, weil es jetzt doch schon ein paar Jahre sind, wo wir das bei ihr sehen, dass sie super Wochen spielen kann, es aber nicht über eine Saison halten kann.
Aber ich möchte dann auch zu bedenken geben, dass Frauentennis ist sehr ersthalbjahrlastig. Also es wird nach den Australian Open sofort weitergehen mit Abu Dhabi, mit Doha, mit Dubai, dann Indian Wells, dann Miami. Es gibt so viele lukrative Turniere. Und wir haben schon in den letzten Jahren immer wieder gesehen, Belinda Bencic war zum Beispiel ein gutes Beispiel, Jasmine Paolini war auch ein gutes Beispiel. Wenn man so einen Anfangsschwung mitnehmen kann, dann kann der auch so ein bisschen so einen Lawineneffekt haben und der kann einen dann nach vorne spülen. Und ich möchte nicht für ausgeschlossen halten, dass das bei Marta Kostyuk dieses Jahr dann auch der Fall ist. Aber für sie gilt ein Ähnliches so ein bisschen auch wie für Belinda Bencic. Ich würde mich auch nicht groß wundern, wenn sie in der nächsten Woche in der ersten Runde ausscheidet auf Platz 13 gegen die Nummer 85 der Weltrangliste.
Ja, ich habe mir jetzt gerade nochmal, wenn du geredest hast, die Saison 2024 aufgemacht, weil da hat sie auch einen Top-Start hingelegt. Bis Stuttgart, da stand sie im Finale. Vorher hat sie allerdings ein Finale in San Diego gespielt, ein Viertelfinale, dann in Indian Wells geholt, Halbfinale in Indian Wells geholt und danach war es vorbei. Hat dann noch ein paar okay Resultate gehabt, aber hat es nicht geschafft und deswegen hat sie damals auch den Sprung, zwar nicht in die Top 10 geschafft, super Zielbares aus diesen Sachen mitzunehmen. Also aus Viertelfinals müssen Finals werden, Dauerfinals werden, wenn man die Top 10 will, auf 500er Niveau. Auf den Tausendern muss man statt dem Viertelfinale das Halbfinale erreichen. Mein Grand Slams Viertelfinale statt dritte Runde. Dann ist man auf einmal eine Top 10 Kandidatin und das ist ihr nicht gelungen. Das heißt, sie muss die großen Matches gewinnen. Das hat sie jetzt hier geschafft. 3 Top 10 Siege ist super beeindruckend. Sowohl gegen Anisimova als auch gegen Andreeva hat sie fantastisch retourniert. Also die Möglichkeiten sind da, dass sie hier komplett durchzieht und sie hat Top 10 Potenzial, aber ich bin wirklich ein bisschen skeptisch. Ich fände es super, wenn sie oben dabei ist. Sie hat was zu sagen, sie ist wirklich schlau, sie hat ein gutes Spiel, sie hat Charisma. Ich fände es super, bleibe noch vorsichtig.
Es hat einige wirklich hervorragende Matches gegeben in dieser Woche in Brisbane. Madison Keys zum Beispiel gegen Diana Schneider, 6-7, 7-6, 7-6. Madison Keys steht unter einem unglaublichen Druck. Sie hat 2500 Punkte einfach mal im Januar zu verteidigen, dadurch, dass sie letztes Jahr Brisbane gewonnen hat und dann danach die Australian Open hat sich dort durchgesetzt. Im Viertelfinale war sie chancenlos gegen Aryna Sabalenka. Ein weiteres Match, was extrem gut war, war das zwischen Karolina Muchova und Elena Rybakina, was Muchova mit in 3 Sätzen gewann. Aryna Sabalenka wird vielleicht gar nicht so viel gegen ihre Angstgegnerinnen spielen müssen, weil die vorher von solchen Spezialistinnen wie Karolina Muchova aus dem Turnier genommen werden. Bei Muchova drücke ich einfach nur ganz fest die Daumen, dass sie gesund bleibt mal für ein halbes Jahr. Es ist nach wie vor, und da rede ich mir den Mund fusselig, sie ist, ihr ästhetisches Tennis ist einfach immer wieder ein Hingucker und ein Genuss.
Ja, und sie hat den wahrscheinlich beeindruckendsten Sieg der Woche geschafft gegen Rybakina, die ja wirklich mit einer absoluten Siegesserie reingekommen ist, die von vielen vermutlich als Mitfavoritin für die Australian Open gesehen werden wird. Ich denke, viele werden sie auch als Siegerin tippen, weil das einfach so überzeugend war im letzten Herbst. Und sie hat auch nicht super schlecht gespielt und Muchova hat sie hier besiegt. Und das ist ja auch die Rolle von Muchova. Sie ist so ein bisschen der Spoiler. Diejenige, die halt Spitzenspielerinnen rausnehmen kann, aber jetzt noch nicht den großen Titel gewonnen hat. Dafür reicht es dann entweder verletzungstechnisch oder spielerisch nicht. Da gibt es dann halt doch Spielerinnen, die ihre Rückhand irgendwie auseinandernehmen können. Aber das war ein super beeindruckender Sieg. Und ich bin gespannt. Sie ist, denke ich, eine, die in Australien überraschen könnte. Sie hat da schon das Halbfinale erreicht. Ich glaube, sogar schon zweimal das Halbfinale erreicht. Also sie ist eine, die da was schaffen könnte. Und ich bin auch sehr gespannt, wie es mit Rybakina läuft. Die würde ich wirklich mit Świątek auf Position 2, 3 sehen. Dann vielleicht Anisimova auf 4, Goff auf 5. Ohne jetzt das Tableau gesehen zu haben, das mag es natürlich nochmal ändern.
Donnerstag ab 4.30 Uhr gibt es die Auslosung, also zu nachtschlafender Zeit in Deutschland. Ich werde vor Ort sein und wir werden dann abends australischer Zeit, mittags dann deutscher Zeit den Podcast und die Auslosungsvorschau aufnehmen und dann schauen wir mal auch, wie Philipp dann Madison Keys nach vorne wieder peitschen wird und wieder zu einem Titel peitschen wird. Das werden wir dann erleben. Das war's mit den Frauen, die in dieser Woche gespielt haben. Elina Svitolina und Aryna Sabalenka haben die Titel geholt. Gleich werden wir noch über die Herren sprechen. Einen neuen Top-10-Spieler haben wir. Und wenn man mir das vor 3 Jahren gesagt hätte, dann hätte ich gesagt, nee. Da ist zwar Potenzial da, aber der wird niemals die Top-10 erreichen. Dieser Kasper. Das alles gleich hier bei Chip and Charge, dem Tennis-Talk.
Eine Nacht, zwei Menschen und ein Fall, der Amerika bis heute spaltet. Hallo, ich bin Malte Asmus und in der neuen Folge Tatort Sport rekonstruiere ich den Fall Mike Tyson. Die Begegnung zwischen dem jüngsten Schwergewichtsweltmeister aller Zeiten im Boxen und einer 18-jährigen Schönheitskönigin. Unstrittig ist, es gab Sex. Strittig ist, war er einvernehmlich. Was danach passiert, wird zu einem der explosivsten Prozesse der 90er Jahre. Es geht um Sex, um Macht, um Hautfarbe, um Klischees, Erwartungen und darum, wem Amerika am Ende glaubt. Tatort Sport, Mike Tyson, Sex, Macht und Hautfarbe. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Zwei Turniere gab es in der letzten Woche bei den Herren. Auch in Brisbane wurde gespielt bei den Herren und in Hongkong. War Lorenzo Musetti an 1 gesetzt und stand auch wieder im Finale und hat mal wieder ein Finale verloren gegen den neuen Top-10-Spieler Alexander Bublik, der in einer besorgniserregenden Seriosität dieses Turnier gewonnen hat und wahrscheinlich schon einen Contender für den Ballwechsel des Jahres gegen Lorenzo Musetti gewonnen hat. Wer es nicht gesehen hat, sollte man sich unbedingt nochmal auf Instagram ansehen. Alexander Bublik gewinnt den Titel, war hier an 2 gesetzt. Gewinnt gegen Botik van der Sandsrulp, dann gegen Jerry Chang, dann gegen Marcus Giron und im Finale gegen Lorenzo Musetti. Den muss man erstmal besiegen, auch wenn der eine gruselige, fast schon Monfils-hafte Finalstatistik inzwischen hat. Bublik gewinnt diesen Titel und ist jetzt neuer Top-10-Spieler und er selber hat nicht damit gerechnet. Er hat selber gesagt, ich habe nie für möglich gehalten, dass es für mich mal in die Top-10 gehen würde.
Ja, und er hat eine Marktlücke entdeckt, 250er-Turniere. Ich denke an den letzten Sommer, Gstaad, Kitzbühel, hier einen großen Challenger.
Kaspar Rüth-Taktik.
Ja, aber wirklich. Und super dominant, keine Frage. Nochmal nachgeguckt, seit meine Bilanz von 34-9. Ja. 3 Breaks zugelassen, aber was hier aufgefallen ist, und wenn das so wäre, dann wäre es ein Faktor auf einmal im Herrentennis. Er hat unglaublich gut returniert in der Woche. Also mit den Return-Werten wäre er Top 10 überhaupt auf der Tour. Und wenn er das jetzt natürlich kombinieren kann, so einen Aufschlag mit so einem Return, boah, dann setzt er sich da oben fest. Irgendwie schwer vorstellbar, dass das wirklich so kommt. Ich meine, er hatte gesagt, Jahresziel war, in die Top 10 zu kommen. Er hat es im allerersten Turnier erreicht. Er hat jetzt ehrlicherweise bei den Grand Slams abseits von Paris letztes Jahr noch nicht so beweisen können, dass das wirklich möglich ist. Und irgendwie ist es auch schwer vorstellbar, dass der sich da oben festsetzt. Aber es war jetzt leistungstechnisch schon außergewöhnlich gut. Und er wird jetzt erstmal in Top 10 bleiben, weil er kaum Punkte zu verteidigen hat in den ersten Monaten. Vielleicht geht es auf 8, auf 7, auf 6 hoch. Das kann er sich dann ja wirklich irgendwann mal an die Wand hängen. Ob es mehr wird, gucken wir mal.
Also, der Druck wird auch Alexander Bublik erreichen, auch wenn der die Ausgeburt der Lockerheit darstellen möchte.
Ja, aber guck dir Wimbledon letztes Jahr an. Da hat man den Druck gesehen und zack ist er
sofort rausgegangen. Genau. Also. Wobei man auch sagen muss, Jaume Monnard spielt seit einem Dreivierteljahr enorm gutes Tennis. Aber da hat man es gesehen dann letztes Jahr. Er ist als kleines Dark Horse angetreten und in der ersten Runde ausgeschieden. Also der Druck wird dann auch noch kommen. Und er hat ab April, Mai hat er extrem viele Punkte zu verteidigen. Bis Indian Wells gar nichts mehr. Also deswegen, was du gesagt hast, er kann so noch Siebter, Sechster werden. Und dann bin ich sehr gespannt, wie er es dann durchziehen wird. Oder ob er dann einfach sagt, okay, Leute, ich werde einfach weiter meinen Spaß haben, ob die Ergebnisse kommen oder nicht. Und mal gucken, ob sie kommen. Weil letztes Jahr um diese Zeit war er aus den Top 80 gerutscht und hat gesagt, ja, ich war eigentlich nur noch ein ganz schlechtes Ergebnis davon entfernt, in die Quali zu müssen. Und das wollte er sich auch nicht mehr antun. Aber seitdem läuft es für ihn. Du hast die Statistik angemerkt, 34-9. Wie gesagt, wenn er so retourniert in Hongkong, ist es auch etwas langsamer als auf den australischen Böden gewesen. Dann hat er tatsächlich eine gute Zeit vor sich. Aber auch ich möchte da mich noch nicht einreihen in die Liste derer, die sagen, das ist jetzt ein solider und regelmäßiger Top-10-Gast. Aber es ist auf jeden Fall ein Karrierewert für ihn oder ein Karriereerfolg für ihn gewesen, diese Top 10 zu erreichen. Was will ich überhaupt in keiner Weise jetzt kleinreden. Er hat im Finale gegen Lorenzo Musetti gewonnen. Und bei dem müssen wir jetzt tatsächlich mal fragen, ist das was Chronisches bei Musetti, der jetzt, ich glaube, das 7. Finale hintereinander verloren hat?
Ja.
Ja, ne? Ist das was Chronisches?
Ja, also wir halten mal fest, er ist erstmals in die Top 5 gekommen. Das ist natürlich schon mal super beeindruckend. Das schaffen wirklich die allerwenigsten. Ich glaube auch, der steht vor einer guten Saison. wäre nicht überrascht, wenn am Ende Top 5 auch wäre. Aber das mit dem Finals ist halt wirklich ein Problem, weil es sind die unterschiedlichsten Art von Finals gewesen. Er hat Djokovic letztes Jahr nicht besiegen können, der besiegbar war in Athen. Er hat gegen Alcaraz in Monte Carlo verloren, das kann passieren. Aber er hat auch Finals verloren, wo man denkt, ja, okay, da ist Musetti schon klar besser. Und hier ist er nicht klar besser. Bublik ist wahrscheinlich auf Hartplätzen sogar leicht besser als er. Und trotzdem ist es natürlich bitter. Vor allem, wenn man ins Halbfinale guckt, da gewinnt er eine wirklich enge Partie gegen Rublev. Da war er der Nervenstärkere und trotzdem hat es dann halt nicht geklappt im Finale. Und er hat gut gespielt, er hat ja gesagt, er arbeitet am Aufschlag, er ist von der Grundlinie immer noch absolut top, immer noch einer der Besten überhaupt in der Abwehr. Ich gehe wirklich davon aus, dass der in diese Gruppe da jetzt fest reingehört, eben hinter Alcaraz und Sinner. Aber das mit dem Finals sollte er irgendwann in diesem Jahr besser ablegen, sonst wird es halt wirklich zum Problem.
Julien Bernatou hatte
14 Finals, glaube ich, in
Folge. Ja, oder so. Ja. Finals verloren. Hat er dann noch am Ende noch einen Titel geholt? Ich glaube nicht. Nee, hat er nicht. Und Gael Monfils hatte zwischendurch eine Finalbilanz von 9-20. Also das auch. Die Franzosen und ihr Nervenkostüm. Das ist irgendwas vielleicht ansteckend. Auf jeden Fall, Lorenzo Musetti hat hier ein gutes Turnier gespielt und er ist inzwischen eine absolute Konstante auf der Tour. Er hat gegen Andrei Rublev ein tolles Match im Halbfinale gespielt, 6-7, 7-5, 6-4 gewonnen, vorher gegen Coleman Wong gewonnen. Thomas Martin Echeverry, der hat ihm auch alles abverlangt. Thomas Martin Echeverry ist auch ein ganz, ganz unbequemer Gegner für alle da oben. Der lässt sich nur von ganz wenigen wirklich vom Platz schießen. Er hat hier knifflige Aufgaben überstanden und am Ende im Finale gestanden und jetzt, wie gesagt, das siebte Finale hintereinander verloren. Alexander Bublik hat diesen Titel gewonnen. Andrei Rublev, da müssen wir sagen, der hat seinem Friseur gekündigt, das kann ich mir nicht erklären, oder er ist jetzt gerade auf der Zverev-Tour und will dann irgendwann einen Zopf tragen, hat hier mal wieder Anlass zur Hoffnung gegeben, hat zwei Matches gewonnen gegen Yibing Wu und gegen Nuno Borges, auf den bin ich sehr gespannt jetzt 2026, er möchte das ja mit einer neuen Lockerheit jetzt angehen dieses Jahr, die Ergebnisse sind noch nicht ganz da, also ich bin sehr gespannt, ob die Ergebnisse kommen werden in diesem Jahr mit dieser neuen Lockerheit, dass er sich dann auch psychologisch Hilfe gesucht hat, dass er einen Mentalcoach dabei hat, etc. Ich wünsche es ihm, dass er mit dieser neuen Lockerheit auch die Erfolge einfahren kann.
Frage, was Erfolge sind. Ne? Reicht ihm nochmal in die Top 10 reinzukommen? Ich glaube, am Jahresende nicht möglich, zwischendrin vielleicht schon. Will er vor allem größere Titel gewinnen? Will er in den Halbfinale bei einem Grand Slam? Da wird er wahrscheinlich ein bisschen Glück brauchen, dass eine Auslosung mal für ihn sich so öffnet, wie er das gerne hätte. Ein Tausender ist sicherlich möglich. Ich glaube, es geht so weiter wie jetzt, aber irgendwie, ich sehe ihn nicht mehr als Fixpunkt der Top 10. Das glaube ich, die Tage sind vorbei.
Zu befürchten steht es, ne? Ja, in Hongkong hat auf jeden Fall, ja.
Naja, bitte. Wir gucken einfach auf die Generation drauf, sind ja eigentlich er, Tsitsipas, Medvedev, Zverev. Es scheint sich jetzt nicht groß was über die Offseason geändert zu haben. Okay, Tsitsipas hat endlich einen Top-10-Spieler beim United Cup geschlagen, quasi Fritz auf einem Bein. Aber ob jetzt einer der vier nochmal zum großen Sprung ansetzt, wir werden sehen und jetzt gleich bei Medvedev hier auch besprechen.
Ja, Hongkong hat Alexander Bublik gewonnen und das Turnier in Brisbane hat Daniil Medvedev gewonnen. Sein 22. Titel und er hat nach wie vor diesen Streak 22 verschiedene
Beste
Städte.
Statistik
er hat
die im ATP. Tennis.
Was?
Beste Statistik im Tennis.
Ja, das ist eine fantastische Statistik. Ihm gehen die Städte so langsam aus und er hat die ATP jetzt auch angeschrieben, sie sollen bitte neue ATP-Turniere in neuen Orten dann jetzt auch suchen und gründen, damit er weiter seinen Streak halten kann. Es war der 22. Turniersieg in der 22. unterschiedlichen Stadt, dieses Mal in Brisbane. Im Finale gegen Brandon Nakashima 6-2, 7-6 vorher, gegen Alex Mickelson gewonnen, gegen Kamil Majerczak, was ein bisschen das Match der Woche war. Majerczak hatte große Chancen im dritten Satz. Christopher Kaas, mit dem ich ja heute gesprochen hatte, sein Coach, hat zu mir gesagt, der war am Ende dann auch ein bisschen müde. Gegen Francis Tiafoe 6-3, 6-2 gewonnen und in der ersten Runde gegen Martin Fucsovics 6-2, 6-3. Daniil Medvedev hat hier auf den etwas schnelleren Plätzen dann auch in Brisbane sehr gerne von hinten gespielt und hat die Gegner zur Verzweiflung getrieben und mit seiner nach wie vor exzellenten Defensive den Zahn gezogen.
Ja, man muss sagen, ein bisschen wie bei den Damen ist das Feld immer leichter geworden, weil die Topspieler und Spieler, also hier die Topspieler, sind relativ früh rausgegangen oder zumindest die großen Namen, Tiafoe, Tien, Davidovic, Fokina, sind alle früh rausgegangen. Da hat sich das Feld für ihn geöffnet, heißt aber nicht, dass er den Titel oder hat über die letzten 24 Monate nicht gehießen, dass er dann so einen Titel auch gewinnt. Er, würde ich sagen, hat besser serviert als im letzten Jahr, war jetzt auch nicht so überragend, dass man denkt, alle Problemchen sind für immer beseitigt. Du hast schon angesprochen, er hat gut gespielt von der Grundlinie. Ich weiß nicht, ob uns der Titel irgendwas über das Jahr von ihm sagt. Ich denke, er will angreifen, hat auch neue Frisur, kommt natürlich auch schon wieder mit geänderter Attitüde in die Saison rein, will ich alles erstmal sehen. Er wird sehen, als die letzte Chance nochmal oben anzugreifen, aber ob er an die beiden oben rankommt, ich glaube es nicht. Ob er an die anderen rankommt, vielleicht wird er nochmal ein relevanter Faktor, aber ich würde es jetzt nicht unbedingt aus der Woche ablesen.
Nee, das will ich auch gar nicht, aber wie gesagt, du hast gesagt, die beste Statistik im Tennis momentan, dass er durch die Lande zieht und immer einen
weiß
Titel
man, was theoretisch
gewinnt.
Möglich ist? Wahrscheinlich war es wie 40 oder so, ne?
40 hätte ich jetzt auch gesagt, ungefähr, ja. Auf jeden Fall ist er ein Spieler, der nach wie vor die Titel sammelt. Ich muss jetzt mal nachgucken, auch wann sein nächster Titel sein könnte, auf den er dann holen kann. Die Australian Open hat er noch nicht gewonnen, die könnte er dann noch angreifen. Das wäre vielleicht ein Titel.
Naja, es kann natürlich sein. Also, wir reden gleich noch über Alcaraz. Alcaraz, ein paar Problemchen. Auf einmal im Coaching-Setup sagen wir, Alcaraz scheitert früh aus. Ist er jemand, der dann überraschend ins Finale einziehen kann? Ja, traue ich ihm noch zu. Kommt er da oben nochmal richtig ran? Oh, ich glaube es nicht. Also, er hatte ja einfach auch genug Verletzungsprobleme, dass er nicht mehr der Medvedev ist wie vor 2 Jahren, aber auch nicht bereit ist, sein Spiel komplett umzustellen. Er kommt halt auch nicht wirklich aus der Defensive raus. Und warum auch, wird er sich sagen. Ich habe einen Grand Slam gewonnen, ich war die Nummer 1, ich habe unglaublich viel Geld verdient. Vielleicht spielt das die nächsten 3 Jahre runter, ich weiß es nicht. aber er gehört zu den interessanteren Spielerinnen des Jahres, das auf jeden Fall.
Ja, das auf jeden Fall. Ich möchte über einen Spieler sprechen, der hier nicht das Halbfinale oder Finale erreicht hat, aber ich bin da über eine Statistik dann auch gestolpert bei ihm und wir wussten immer, Giovanni Mpeci Perricard hat einen unfassbaren Aufschlag und sein Return ist allerdings nicht so gut, in Anführungsstrichen, nicht so gut. Ich habe jetzt mal die Return-Zahlen dann auch noch auf Tennis Abstract nachgeguckt. Er hat hier die 2 Matches gewonnen, gegen Tommy Paul 7-6, 3-6, 7-6 und gegen Rinky Hijikata 4-6, 7-6, 7-6. Die Ergebnisse alleine lassen schon so einen kleinen Einblick darauf zu, was bei ihm im Return möglich ist. Ich habe nachgeguckt, wie viele Return-Punkte die Spieler gewinnen. Und bei Alcaraz und Sinner sind es etwas mehr als 40% der Punkte, die sie beim Return gewinnen, was eine atemberaubende Zahl ist, was eine fantastische Zahl ist. Dann kommen so die Leute rund um Zverev etc. 37-38%. Dann gibt es noch eine Statistik oder gibt es Leute, die so 34-33 sind, aber noch mit oben dabei sind. Giovanni Mpeci Perricard gewinnt 25% der Punkte bei Return. Und das ist einfach die Geschichte, die für ihn die Spreu vom Weizen trennt. Solange da nichts passiert beim Return, wird er immer solche Matches haben, die er durchbekommt, weil sein Aufschlag unantastbar ist. Aber viel mehr wird es dann nicht werden. Riley Opelka hat eine ähnlich schlechte Statistik, wäre. Das liegt vielleicht auch an der Körpergröße.
Ja, sicherlich. Ich meine, er ist, sagen wir so, eher der Karlovic als der Isner. Isner war halt kompetent genug von der Grundlinie und hatte einen Return, wo er zumindest ein, zwei Mal im Satz wirklich angreifen konnte. Und Karlovic hat gelebt vom Aufschlag und später vom Seven Volley. Und das ist wahrscheinlich beim Mpeci Perricard auch der Fall. Ich meine, gab einen großen Hype um ihn vor 1,5 Jahren, auch zu Recht, weil er so schnell nach oben gekommen ist. Aber er hat jetzt nicht bisher zeigen können, dass er ein relevanter Faktor ist, der, weiß ich, 4 Turniere im Jahr gewinnt und an die Top 10 rankommt. Das ist irgendwie mit dem Return wirklich schwer vorstellbar. Du hast die Return-Punkte angesprochen, aber man muss halt auch noch Breaks holen. Das gelingt ihm jetzt auch nicht regelmäßig. Also er ist
das eine hängt ja mit dem anderen zusammen. Ne?
Sicherlich der schwächste Return-Spieler in Top 100. Vielleicht sogar in Top 200 oder 300.
Ja, also, es ist tatsächlich so. Ja. Gibt es Spieler, über die du sprechen möchtest? Mir macht ein ganz kleines bisschen Francis Tiafoe Sorgen. der meiner Meinung nach so ein kleines bisschen den Anschluss verloren hat. Hat in der ersten Runde gegen Alexander Vukic gewonnen, 6-2, 6-2, war dann aber komplett chancenlos gegen Daniil Medvedev. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Matchup für ihn. Und trotzdem habe ich das Gefühl, dass für Francis Tiafoe so im letzten halben Jahr der Zug etwas abgefahren ist und er momentan hinterherläuft.
Ja, vor allem hat eine schlechte Saison auf den US-Belegen gehabt. Und da war er immer
Top 10. Sein Jahreshighlight, was er immer sagt.
Und da war er ein Top 10, wenn nicht ein Top 5-Spieler. Und das hat dann immer gereicht für Top 20, was Jahr gesehen. Er hat sich auch nochmal komplett neu aufgestellt, will alles neu machen. Ja, muss er natürlich auch. Aber Konstanz wird er wahrscheinlich nicht mehr finden über die gesamte Saison. Vielleicht haut er aber nochmal so ein US Open Swing raus, traue ich ihm schon zu. Ich meine, er hat hier schon in der Vergangenheit im Viertelfinale gestanden bei den Australian Open. Eigentlich müsste was gehen. Ich bleibe jetzt aber auch erstmal skeptisch und wir gucken mal, ob im Sommer was geht.
Ja, das können wir auf jeden Fall. Ansonsten, Alex Mickelson hat ein gutes Turnier gespielt. Alexander Kovacevic hat ein sehr gutes Turnier gespielt. Nick Kyrgios war wieder dabei, hat gegen Kovacevic 3-6, 4-6 verloren und hat danach gesagt, Australian Open im Einzel, Best of Five, das kriege ich einfach nicht hin mit meinem Körper. Er wird jetzt doppelt spielen mit Thanasi Kokkinakis. Da haben sie jetzt schon in Brisbane die Hauptslots bekommen bei den Herren und sie werden auch nächste Woche im Doppel sehr viel Aufmerksamkeit bekommen für Nick Kyrgios. Ich weiß, dass du keiner bist, der gerne über Nick Kyrgios spricht, weil er ich formuliere es positiv, ein sehr streitbarer Charakter ist. Er wird kein relevanter Spieler mehr werden. Von ihm werden wir wahrscheinlich maximal abseits des Platzes dann noch hören. Beziehungsweise im Doppelturnier mit Thanasi Kokkinakis.
Er hat ja jetzt sein Geschäftsmodell in der Offseason etabliert, mit diesem völlig schrägen Battle of the Sexes. Ja. Durchkommerzialisierten, entpolitisierten oder eher nach rechts politisierten Veranstaltungen. Ich denke, das ist, was er in Zukunft fort. Er ist nicht mehr gut genug, um oben mitzuhalten. Er kann eine Show liefern, er kann labern. Ich denke, da geht's hin. Und ja, er ist jetzt auch kein relevanter Tennisspieler in dem Sinne.
Nein, ist er nicht. Wir haben noch ein paar Nachrichten, die wir nachreichen möchten. Und eine Nachricht, die ist schon ein paar Wochen alt, hat uns allerdings alle wieder blitz getroffen. Juan Carlos Ferrero und Carlos Alcaraz arbeiten nicht mehr zusammen. Und so richtig genau weiß man noch nicht, warum es passiert ist und was der ausschlaggebende Punkt war. Aber es könnte mit ein Grund dabei sein, warum auch zum Beispiel die Partnerschaft zwischen Juan Carlos Ferrero und Alexander Zverev damals auseinandergegangen ist, weil Ferrero offensichtlich absolute Hingabe zum Sport, zum Training und zum sportlichen Erfolg als Voraussetzung sieht, um mit jemandem zusammenzuarbeiten. Es soll wohl so sein, das ist, wie gesagt, in Anführungsstrichen und mit dem Konjunktiv zu hören, dass Juan Carlos Ferrero es bitter aufgestoßen ist, dass Alcaraz auch gesagt hat, ich möchte ein paar Showkämpfe spielen, ich möchte zwischendurch mal ein bisschen was anderes machen und nicht immer nur stur trainieren. Wir wissen, dass Carlos Alcaraz ein ziemlicher Freigeist ist und das soll der Punkt gewesen sein. Am Ende soll es nicht am Geld gescheitert sein. Juan Carlos Ferrero hat gesagt, ich hätte gerne mit ihm weitergearbeitet, aber das war schon eine kleine Bombe, die da geplatzt ist.
Ja, wir kriegen garantiert irgendwann in den nächsten Wochen den 5000-Wort-Artikel, der ist doch nochmal alles beleuchtet. Also meine allererste Reaktion war, oh, gut für Alcaraz. Ich glaube, er ist bereit, weiterzuziehen, denn es scheint ja schon so ein bisschen ein väterliches Verhältnis gewesen zu sein. Ferrero ist damals sehr früh reingekommen, Alcaraz war noch ein Teenager. Du hast schon gesagt, der Arbeitsethos, den Ferrero einfordert, ist wahrscheinlich nicht für alle was. Und wir haben gesehen, dass das Konzept von Alcaraz eigentlich gut klappt. Wochen, in denen er halt komplett aufdreht, aber dann auch Zeiten, in denen er es vielleicht ein bisschen lockerer angehen lässt. Ich habe diese Netflix-Doku nur gesehen, aber das scheint ja so ein bisschen auch der Konfliktpunkt gewesen zu sein, den sie geöffnet haben, dass Ferrero sagt, nee, so wirst du nicht der beste Spieler aller Zeiten und Alcaraz zwar gesagt hat, ja, das brauche ich aber. Und wenn man das sieht, ist es vielleicht nicht so überraschend. Trotzdem ist es natürlich überraschend, dass es dann irgendwie so kurz vor dem Saisonstart passiert. Und wir haben von Ferrero gehört, eben nein, Geld nicht, nein. Wir hätten uns auch geeinigt wegen den Trainingsstätten. Die Familie Alcaraz hat quasi eine eigene Akademie hochgezogen. Ach, am Ende wird
ja, das war der erste Grund. Das war der erste Grund, der vermutet worden ist, weil Juan Carlos Ferrero es nicht gepasst hat, dass Alcaraz eine eigene Akademie aufbaut.
Was ich faszinierend finde, ist, dass anscheinend das ganze Team geblieben ist, nur Ferrero gegangen ist. Und Ich kann mir vorstellen, es wird jetzt vielleicht bei den Australian Open eine Auswirkung haben, aber ich glaube, langfristig wird es Alcaraz natürlich gut tun, sich da ein bisschen abzusetzen. Er hat ja auch noch einen Trainer in Samuel Lopez. Ich sag mal, für das Erwachsenwerden jedes Menschen ist es gut, sich von der Vaterfigur irgendwann ein bisschen zu entfernen. Und ich glaube, hier wird es gut getan haben und Ferrero wird sicherlich sehr schnell wieder jemanden finden. Und dann schauen wir mal, ob es irgendwann zum Kampf kommt mit Ferreros neuem Eleven gegen Alcaraz.
Ob Goran Ivanišević schon zwischendurch einfach mal durch Spanien gefahren ist mit dem Auto, um sich aufmerksam zu machen, immer so vor der Akademie gehupt hat. Das wäre ja zum Beispiel ein Trainer, ein High-Profile-Coach. Ich bin sehr gespannt, ob Carlos Alcaraz in irgendeiner Weise bald mit einem neuen Coach um die Ecke kommt.
Also sagen wir so, die Schlange wird sehr lang sein. Ist sicherlich der interessanteste Job im ganzen Tennis. Vor allem glaube ich, dass Alcaraz ein lockerer, netter Typ ist, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Und der sich wahrscheinlich auch freut, wenn er eine andere Art von Trainer jetzt bekommt. Eben, ich kann mir vorstellen, dass es für Australien schon komisch wird. Er wird garantiert jetzt auch eine ordentliche Pressekonferenz hinlegen müssen, wenn ihn alle dazu bohren werden. Mhm. Ich denke aber, er wird sich trotzdem weiterentwickeln. Und ich mache mir um ihn jetzt keine Sorgen. Vielleicht kurzfristig ein bisschen und dann gucken wir mal. Leichter Vorteil Sinner, würde ich sagen, jetzt nach der Offseason. Und die beiden, das ist ja auch interessant, haben jetzt in Seoul gegeneinander gespielt, beide, was so, waren, 2 Millionchen bekommen, glaube ich. Die werden auch, da holen wir das Wort endlich mal wieder raus, die werden zum neuen Wanderzirkus. Die gibt es, glaube ich, auch nur noch im zusammen und ziehen jetzt um die Welt. Und da kann ich mir vorstellen, dass das Ferrero wirklich nicht gepasst hat, aber es passt wunderbar zu Alcaraz. Und Alcaraz wird, so lehne ich mir aus dem Fenster, auch in diesem Jahr einen Grand-Slam-Titel gewinnen, ohne Ferrero.
Ja, und ich hatte gerade meine Prognose dann auch bei Sportschau.de abgegeben, dass dieses Jahr die 4 Grand-Slams-Finals alle Sinner gegen Alcaraz heißen. Jetzt bin ich schon wieder ein bisschen defensiver, was das Thema angeht. Zwei prominente Absagen haben wir für die Australian Open zu vermelden. Arthur Fies und Jack Draper, zwei Spieler, die diese Truppe hinter Alcaraz und Sinner gut aufmischen hätten können, wären sie verletzungsfrei geblieben, haben jetzt die Australian Open absagen müssen. Bei Draper nach wie vor eine Armgeschichte, die ihn daran hindert, fit zu sein, und bei Arthur Fies nach wie vor, dass die Stressfraktur, die er sich bei den French Open letztes Jahr zugezogen hat, das ist eine sorgenmachende Geschichte bei Arthur Fies. Und Jack Draper, hat man das Gefühl, kommt auch nicht so richtig auf die Beine. Tumani Karayol hat heute für den Guardian einen großen Artikel darüber geschrieben, über die beiden fragilen Spitzenspieler des britischen Tennis mit Emma Raducanu und mit Jack Draper. Ich habe ein bisschen Angst, dass das das neue Normal werden könnte, gerade bei Draper und Fies.
Wir wissen es einfach, in jeder Tennisgeneration gibt es 1-2 Leute, die ihr Potenzial nie richtig erfüllen können, weil es körperlich nicht klappt. Und beide sind von dieser Körperlichkeit abhängig. Ich meine, Fies ist ein unglaublich guter Athlet, vielleicht Top 3 auf der Tour. Draper lebt von dieser Wucht, von diesem Bulligen, das er mittlerweile mitbringt. Und das heißt, beide brauchen das. Ich finde es auch bedenkenswert. Ich nehme an, beide wollen einfach 100% gesunden und werden ein hoffentlich relativ vollkommene Saison spielen. Sonst könnte es irgendwann auch ein bisschen langweilig werden. Gerade Draper hat die Möglichkeiten, glaube ich, als einziger oben einigermaßen nah dran zu kommen, weil er, glaube ich, ein schwieriges Matchup ist für Alcaraz und weil er halt diese Körperlichkeit mitbringt. Fies ist, glaube ich, eigentlich ein Top-10-Spieler, aber wir müssen gucken, ob das alles passt. Bedenklich, aber da ich gerade die Davis-Cup-Seite gesehen habe, geöffnet habe, habe ich gesehen, immerhin Draper hat schon zugesagt für den Davis-Cup.
Ja.
Vielleicht kann er das ja durchziehen.
Draper hat zugesagt für das Davis Cup Team, das in Norwegen spielen wird, zusammen mit Cameron Norrie, mit
Jake. Norwegen gegen Großbritannien.
Ja, Kasper Rüth hat auch zugesagt. Jacob Fernley ist dabei, Cash und Glasspool für die Briten. Die Aufstellungen sind bekannt gegeben worden. Unter anderem ist Kei Nishikori für Japan mit dabei. Gabriel Diallo ist für Kanada mit dabei. Über Kanada müssen wir gleich nochmal sprechen. Jiří Lehečka und Jakub Menšík spielen für Tschechien. Marin Cilic für Kroatien. Und Arthur Rinderknecht für Frankreich. Und das deutsche Team, beziehungsweise Michael Kohlmann, hat auch das deutsche Team bekannt gegeben für die Auftaktaufgabe gegen Peru in Düsseldorf. Und das sind vier altbekannte Namen. Das sind Jan-Lennard Struff, Jannik Hanfmann, Tim Pütz und Kevin Krawitz. Den fünften Platz hat Kohlmann freigelassen. Er möchte sich die Ergebnisse jetzt dann noch bei den Australian Open angucken, beziehungsweise wird er wahrscheinlich darauf hoffen, dass vielleicht sogar noch Daniel Altmaier gute Form zeigt und dann vielleicht nach Düsseldorf mit anreisen kann. Er lässt auf jeden Fall den fünften Platz frei. Und wir haben einige Spieler dabei, auf die sich die Leute freuen können, wenn sie in Davis Cup interessiert sind. Unter anderem auch ein Altbekannter für Südkorea im Einsatz, Yeon Chang, mit dabei sein, der hier mal bei den Australian Open im Halbfinale stand.
8 Jahre her? Wahrscheinlich.
8 Jahre her.
Ja. Mhm. Ah, doch, dürften 8 Jahre sein, ne?
2018 meine ich was, ne?
Ja. Ah, 18 oder 17 könnte es auch. Ich bin mir nicht mehr 17. ganz sicher. Ich weiß, ich war vor Ort, es war 17 oder 18, aber ich kann mich auch nicht mehr erinnern. Ja, ich meine, man sieht natürlich auch, wie unterschiedlich gut die Nationen aufgestellt sind. Manche bringen hier wirklich absolute Spitzenspieler mit, manche vielleicht jetzt eher die dritte Garde oder haben halt auch gar nicht mehr Spieler, die gut genug sind. Und ich gehe davon aus, dass Deutschland sich da durchsetzt, auch wenn Kohlmann im Podcast mit dir Ignacio Buse sehr gelobt hatte. Aber ich denke, das sollte reichen. Ich fand ja ganz interessant, als ich so ein bisschen noch zur Saison rumrecherchiert habe, dass laut Tennis Insights Jannik Hanfmann zu denjenigen gehört, der seinen Aufschlag und seine Rückhand mit am meisten verbessert hat, jeweils in den Top 10 gewesen ist bei der Verbesserung. Das ist natürlich spannend, kann man mal darauf achten, was da in der nächsten Saison noch geht. Und
Arbeite ja seit einem halben Jahr mit einem neuen Coach zusammen.
Genau, und wir haben einen sehr guten Herbst gesehen, auch mit eher ungewöhnlichen Ergebnissen auf schnellen Belegen. Spricht dafür, eben Rückhand muss man gut beschützen können auf schnellen Belegen. Aufschlag hat ihm auf jeden Fall geholfen, zum Beispiel in Athen. Schauen wir mal, vielleicht kommt da nochmal ein Karriereherbst, der für Aufsehen sorgt.
Und Jannik Hanfmann, heute um kurz vor 10 australischer Zeit hat Emil Ruusuvuori zurückgezogen und Jannik Hanfmann steht damit direkt im Hauptfeld, muss diese 3 Quali-Runden nicht durchspielen und das ist, glaube ich, für jeden Spieler, der auf dieser Bubble ist, was Hauptfeld und was Qualifeld ist, ein absoluter Segen. Diese 3 Quali-Runden sind einfach Stolpersteine. Jannik Hanfmann steht in der ersten Runde dann der French Open, über die wir dann am Donnerstag in unserer Auslosungsvorschau sprechen werden. Eine Sache ist noch frisch reingekommen heute. Das ist der Rücktritt von Milos Raonic. 2016, als er das Wimbledon-Finale erreichte, kam dann Justin Trudeau mit einer popkulturellen Vorlage von der Serie, von der Comedy-Serie Seinfeld. Da gibt es nämlich eine Tennisfolge. Und in dieser Tennisfolge ist ein Tennisspieler Milos, der gar nicht richtig Tennis spielen kann. Und der spielt gegen Jerry Seinfeld. Und Jerry Seinfeld hat keine Lust. Und dann gibt es einen Punkt für diesen Milos. Und dann schreit er raus, and another game for Milos. Und das hat Justin Trudeau damals 2016 dann in seinem Tweet dann auch gebracht. Wurde dann sehr belehrt von Leuten, dass er sich doch mal den Sport richtig angucken soll. Man würde nicht von einem Game, sondern von einem Match sprechen, die Herleitung oder die Assoziation nicht ziehen konnten zu Seinfeld. Milos Raonic hat seinen Rücktritt bekannt gegeben. Eine Sache oder beziehungsweise eine Nachricht, die wir erwartet haben, die allerdings dann jetzt doch ein bisschen überraschend kam, jetzt hier kurz vor den Australian Open. Milos Raonic hat eine ziemlich gute Karriere hingelegt. Ich habe gesagt, Wimbledon-Finalist ist er gewesen, ist der höchst platzierte Kanadier ever gewesen. Das haben Felix Auger-Aliassime und Denis Shapovalov noch nicht erreicht, die Nummer 3 der Weltrangliste. War ein Spieler, der nicht zu der Sorte gehörte, wo man sagt, oh, Milos Raonic spielt, das schalte ich heute ein. Er kam über seinen großen Aufschlag, er war kein Charismatiker oder ist kein Charismatiker, aber er hat die großen Jungs zwischendurch immer wieder gut vor Probleme gestellt. Anders als zum Beispiel Thomas Berdych.
Und er war der CEO von Milos Raonic Inc. Das ist die Aussage, wo ich immer am ersten daran denken muss. Hat er damals mit sehr großer Ernsthaftigkeit vorgetragen, dass er der Chef ist. Ist ja super, finde ich ja auch. Habe ich jetzt gerade von Alcaraz gefordert, dass er auch, oder ihm gewünscht, dass er das für sich übernehmen kann, die Verantwortung für seine Karriere. Und Raonic, wirklich Typ CEO, sehr nüchtern, sehr datengetrieben, sehr abwägend. Auch immer gedacht, er würde irgendwie große Karriere machen. Vorsitzender der ATP, kann ja alles noch kommen. Sicherlich irgendwie wird er doch irgendwie Anwalt oder weiß ich, irgendwas in die Richtung wird er machen. Bisschen dröge im Auftreten, sehr kalkuliert in seiner Herangehensweise. Ich würde sagen, absolute Maximum rausgeholt, vor allem wenn man sieht, wie viel der verletzt gewesen ist. Topspieler durchaus in Gefahr gebracht. Ja, natürlich auch schon so in einer gewissen Weise eine Vorschau darauf gewesen, dass größere Spieler kommen werden, auch wenn die dann halt athletisch talentierter gewesen sind in Form von Zverev, von Medvedev. Trotzdem hat er schon gezeigt, wo die Zukunft des Tennis hingeht und ja, Top 3, meine Güte. Das können wir sich am Ende vielleicht 100 Leute von sich sagen bei den Herren.
Ja, das auf jeden Fall. Eine Nachricht haben wir jetzt noch, das ist jetzt unvorbereitet, wo du gerade von der PTPA und ATP gesprochen hast. Novak Djokovic hat ja seinen Rücktritt bekannt gegeben von allen Ämtern, was die PTPA angeht. Da habe ich mich jetzt auch gar nicht so richtig drauf vorbereitet. Auf jeden Fall, auch das war eine Geschichte, wo ich gedacht habe, ja Mensch, er hat sich schon ein kleines bisschen angekündigt, weil er sich letztes Jahr schon etwas distanziert hatte, dadurch, dass, oder als die Klage dann kam von der PTPA gegen die ATP und die WTA, mit dem, dass die ATP und WTA ein Kartell haben und dass die Mitbestimmung der Spieler nicht groß genug ist etc. Und er hat sich jetzt aus allen Ämtern zurückgezogen und möchte damit auch nicht mehr assoziiert werden mit der PTPA. Durchaus überraschend.
Ja, also ich habe mir jetzt auch nicht explizit vorbereitet. Ich habe gesehen, Ben Ross Merck hat große Recherchen angestellt, habe jetzt aber nicht gelesen, was die sind. Mich überrascht es auch nicht total. Er hatte sich damals ja wirklich schon davon distanziert. Ich denke, ein Grund ist, dass er in den letzten Jahren im Tennis jetzt irgendwie nicht in so eine Sache reingezogen werden will. Dann gehe ich auch davon aus, das wird ihm nicht gefallen haben, dass das in so eine sehr, ich sag mal, amerikanische Auseinandersetzung gezogen wurde, wo dann eben wirklich der Prozess rausgeholt wurde. Ich habe mich damals ausgelassen, wer da auch alles so mit assoziiert ist. Es sind auch vielleicht eher Leute, die sich als Freigeister sehen, die ich jetzt nicht unbedingt als Freigeister sehen, die sich dort austoben. Ich glaube, dass trotz aller schrägen Ansichten von Djokovic ihm das eigentlich nicht passt. Ich glaube, damit möchte er nicht so gern assoziiert werden. Und ich denke immer noch, dass sein großes Ziel ist, das Tennis neu aufzustellen. Aber ich glaube, er will das anders machen. Er will das mainstreamiger machen, auch mainstreamiger wahrgenommen werden. Und ich denke, das wird sein Lebensthema werden, aber er wird das abstoßen. Und ich denke, wir werden da vermutlich auch irgendeine außergerichtliche Einigung sehen. Wir haben ja schon eine zwischen Australien und der PTPA gesehen. Ich denke, die anderen Grand Slams werden auch Geldverschwendung. Und ja, eben nicht überrascht, dass Djokovic sich davon freigesagt hat.
Das ist die letzte Meldung dann jetzt aber auch, die wir jetzt noch haben. Das war's mit der heutigen Ausgabe von Chip and Charge. Wir melden uns am Donnerstag wieder mit der Auslosungsvorschau. Wir haben es in der Rückschau auf 2025 schon angekündigt. Wir werden nicht mehr so viele Podcasts machen können, aber bei den Australian Open werden wir noch so täglich wie möglich an den Start gehen. Und vielleicht habe ich ja vor Ort dann auch noch den einen oder anderen Gast, wenn Philipp nicht kann, mit dem ich einen Podcast aufnehmen kann. Da werde ich mal dann ein bisschen recherchieren und Ausschau halten. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen bei iTunes und bei Spotify. Folgt uns bei Instagram und Blue Sky. Da jetzt gerade läuft zu den Australian Open wieder eine ganze Menge Content. Und wenn euch das so gut gefällt, dass ihr sagt, das möchtet ihr auch finanziell unterstützen, dann könnt ihr das tun. In den Shownotes gibt es die Links zu PayPal und zu
Steady.
Ich habe schon wieder vergessen. Das war aber ein paar Wochen her, dass wir unseren letzten Podcast hatten. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Musik macht Menschen unsterblich. Aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Chip and Charge,
der Tennis-Podcast mit Andreas Thies
und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.